Ich habe mich in den 80er Jahren politisiert als Jugendlicher und nicht zuletzt natürlich über die Universitäten. Und ich wollte in meinem Studium, spätestens dann im Hauptstudium, also im heutigen Masterstudium, auch sozusagen was Anständiges, was Selbstgewähltes studieren. Und damals lehrte Leo Kofler noch in Bochum an der Universität und ich war in Köln und bin dann einfach zum Hauptstudium unter anderem wegen Kofler nach Bochum gegangen, um ihn damals noch zu hören. Er hat damals noch im hohen Alter dort Vorlesungen gehalten. Und so bin ich auf Leo Kofler gekommen und bin sozusagen an ihm hängen geblieben, weil ich dann später dann daraus sich auch eine intensive Auseinandersetzung mit ihm entwickelt hat und auch eine Gesellschaft zu Ehren nach seinem Tod. 95 ist er ja gestorben. Und dann haben wir 96 eine Gesellschaft gegründet und dann kam die Idee auf, nun einer von uns muss sich auch nun mal endlich wissenschaftlich mit seiner Biografie und seinem Werk auseinandersetzen. Und wie es der Zufall so wollte, fiel das los sozusagen auf mich. Und dann habe ich mich sehr ab da intensivst und auch dauerhaft mit ihm auseinandergesetzt. So ist eigentlich mein Zugang. Also ich habe ihn noch persönlich erlebt in hohem Alter.
Wenn man über so einen Denker spricht, der zu Unrecht unbekannt ist, dann ist es vielleicht nützlich, um ihn näher kennenzulernen, so Vergleiche anzustellen, Leute, die für ihn Bezugspunkte gewesen sind. Leo Kofler, der ist ja in Ostgalizien geboren, also damals österreichisch-ungarische Monarchie. Nach deren Zusammenbruch ist er nach Wien gegangen und dort hat er den Linkssozialisten Max Adler kennengelernt. Als die Nazis dann in Österreich anmarschiert sind, dann ist er ins schweizerische Exil gegangen und hat Georg Lukács getroffen und kennengelernt. Mit Max Adler und Georg Lukács sind ja vielleicht zwei Figuren benannt, die auch das Denken von Kofler beeinflusst haben, zu denen er so eine Art Schülerverhältnis hatte. Wir haben also auf der einen Seite Georg Lukács, also der Denker der Verdinglichung, der Erneuerung des Marxismus, später Denker einer marxistischen Ontologie. Und wir haben Max Adler als wichtigen Vertreter des Austromarxismus. Wenn das vielleicht so Eckpunkte von dem Denken von Leo Kofler geworden sind, was macht zwischen diesen beiden Figuren, Lukács und Adler, vielleicht das Besondere dann an dem Denken von Kofler aus?
Na, das Besondere ist, dass er versucht hat, diese beiden Denker, die aus sehr unterschiedlichen Traditionen kamen und auch sehr unterschiedlich in vielem gedacht haben, jetzt von ihren Theorien her, dass er versucht hat, diese beiden eigentlich zusammenzudenken. Und es gibt einige wenige Versuche in der Ideengeschichte sozusagen des 20. Jahrhunderts, wo wir diese beiden in Kombination antreffen. Aber eigentlich ist Kofler da ein sehr origineller Denker, der eben versucht hat, eben auf sehr originelle Art und Weise diese beiden entsprechend zusammenzudenken. Also den aus der linken Sozialdemokratie kommenden Gesellschaftswissenschaftler Max Adler und eben dem der kommunistischen Bewegung nahestehenden radikalen Georg Lukács. Und das ist sehr schwierig im Einzelnen aufzuzeigen, wie das konkrete Verhältnis zwischen beiden war in der Spiegelung bei Kofler. Aber auf jeden Fall kann man ganz grob sagen, Kofler ist zum Lukaczianer geworden durch die Dialektikauffassung. Also in den 30er, 40er Jahren hat man ja versucht, sozusagen die Dialektik im Marxismus neu zu erarbeiten oder sich neu zu vergewissern. Das hat er von Lukács gelernt, aber in vielem anderen, in seinem gesellschaftswissenschaftlichen Zugang, auch in seinem sozialen Habitus, in allem, in seiner politischen Haltung, in vielem ist er doch sehr stark ein Max Adler Schüler geblieben. Also diese dynamische Fusion zwischen den beiden Denkern im Kopf von Kofler ist schon eine recht originelle und ist einer der vielen, aber eher kleineren Punkte, warum er vielleicht eben so schwierig ist für Nachgeborene nachzuvollziehen, die eben in Polaritäten gerne denken. Und da passen Adler und Lukács traditionellerweise nicht so zueinander. Kofler ist ein Beispiel, dass es doch zu einer produktiven Spannung zwischen beiden Denkern kommen kann.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Leo Kofler ja in die DDR gegangen. Das ist ja auch interessant für jemanden, der ja sozusagen erstmal auf dem Gebiet der Philosophie unterwegs ist, der Gesellschaftstheorie, nah an politischen Bewegungen, an der kommunistischen Bewegung, dass er sich dann eben entscheidet, in die DDR zu gehen. Ich hatte es schon gesagt, seine Wege haben ihn dann nach Halle geführt. Und das ist ja erstmal interessant zu sehen, wenn wir da Leo Kofler einordnen als neomarxistischen Denker, dass er sich eben dann entscheidet, hier nach Halle zu gehen. Wie stand er denn zur DDR, zum sogenannten Realsozialismus?
Ja, er ist, wie er das später geschrieben hat, mit großer Begeisterung nach Halle gegangen. Die unmittelbare Nachkriegszeit war ja noch eine historisch sehr offene Situation und es sah eben danach aus, dass es nun einen deutschen Sozialismus geben würde. Natürlich unter dem Schutz sozusagen der sowjetischen Militärmacht, aber doch auf eigenständigem Boden. Es gab die Proklamation eines eigenständigen Weges zum Sozialismus. Und Kofler als ehemaliger Linkssozialist und, wie du schon sagtest, sozusagen der kommunistischen Bewegung nun nahe, aber er war bis dahin kein Kommunist, hat, wie viele der damaligen, seiner Generation in den Jahren 45, 46, 47, sehr große Hoffnung auf dieses Aufbrechen im Osten gehabt und auf dadurch, dass es hier sozusagen einen neuen entstalinisierten auch Sozialismus geben wird, noch zu Stalin-Zeiten. Die Ansätze gab es ja. Und deswegen ist er mit großer Begeisterung nach Halle gekommen, weil er dachte eben, er könnte sich hier produktiv einbringen. Und das hat er dann 2-3 Jahre versucht und ist dann leider gegen die berühmte Wand der Stalinisierung der SED gelaufen, unbeabsichtigterweise.
Er ist ja dann selber aus der Partei ausgetreten, das heißt, er hat sozusagen dann selber gesehen, dass er keine Perspektive hat in der SED, in der DDR, ist dann 1950 in den Westen gegangen. Wenn wir dieses Verhältnis zur DDR auch vielleicht nochmal sozusagen in einer globaleren Ebene betrachten, Leo Kofler ist zu einem Kritiker des Stalinismus geworden, zu einem linken Kritiker des Stalinismus, wobei er in diesem Zusammenhang ja auch eine Art Ethik entwickelt und in einem einführenden Text von dir kam das Stichwort von der Entstalinisierung von oben vor. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Was für eine Art von Kritik des Stalinismus ist er, die er da entwickelt?
Er war von Anfang an schon zu DDR-Zeiten ein, das kommt natürlich aus der Tradition des österreichischen Austromarxismus, ein sehr antibürokratischer Denker. Also er gehört zu der Tradition von Marxisten, die sagen, dass Bürokratie und Sozialismus eigentlich nicht zusammenpassen und auch sozusagen dieser Vermischung entgegengearbeitet werden muss. Und aus hieraus war er erstmal zu DDR-Zeiten ein Kritiker dessen, wie sich die Gesellschaft plötzlich entwickelt hat Ende der 40er Jahre. Er hat diese Bürokratisierungstendenzen in ihrer praktischen Wirksamkeit kritisiert. Und dann mit der Flucht hat er versucht, das natürlich theoretisch zu verarbeiten. Das konnte er natürlich in der DDR so noch nicht machen, weil das natürlich an die Substanz ging. Und hier wurde er dann wirklich zu einem sehr scharfen und aber auch sehr interessanten und systematischen Kritiker der Tatsache, dass eben diese neuen Herrschaftssysteme auch eine bestimmte Herrschaftsideologie haben. Und das ist das, was wir heute mit dem Marxismus-Leninismus bezeichnen und auch schon damals ja teilweise so bezeichnet wurde, was ja dieses stalinistische Marxismusverständnis ist. Und das hat er versucht, theoretisch dann in seinen Schriften Anfang der 50er Jahre auseinanderzunehmen und hat gesagt, das ist ein undialektisches Denken, das ist ein ökonomistisches, ein vulgäres, ein materialistisches, ein falsch materialistisches Denken, vor allen Dingen ein Denken, was dem Humanismus entgegenspricht, weil es eben nicht die Leute sozusagen selbst zur Selbstorganisation antreibt, sondern weil es ein neues System von oben ist, ein neues Herrschaftsmodell. Und das hat er sehr scharf kritisiert, war aber durchaus ein Kritiker von Entstalinisierungstendenzen von unten in der Zeit. Das heißt, er hat gehofft in dieser Zeit, dass man diese Entstalinisierungsprozesse einfach auch von oben entsprechend befördern kann. Und er hing sozusagen zwischen den Stühlen in der Frage und hat eben auf diese Entstalinisierung von oben lange gehofft, aber dann mit den 50er Jahren, als diese Restalinisierung der kommunistischen Bewegung im gesamten Ostblock stattfand, hat er gesagt, nein, jetzt muss man auch grundsätzlich diese Regime sozusagen in einem emanzipativen Sinne überwinden. Daher gibt es also Wandlungsprozesse auch in seinem Antistalinismus. Aber auf jeden Fall spannend ist natürlich, dass dieser Stalinismuskritiker Leo Kofler, der seine Schriften vor allen Dingen Anfang der 50er Jahre zu diesem Thema verfasst hat, wesentlich auf seine Erfahrungen in Halle und in der jungen DDR rekurriert. Und das ist natürlich in der Regel, wie so vieles andere bei Kofler, nicht wirklich gewürdigt worden oder nicht wirklich in der Forschung beachtet worden, weil das natürlich eben auch diesen, obwohl er sich an dem Stalinismus allgemein und natürlich an dem sowjetischen auch dann abarbeitet, aber diese deutsche Linie ist natürlich für uns eine Besonderheit.
Wir hatten es schon gesagt, in den 50er Jahren, also 1950, ist er von Halle dann in den Westen gegangen, erst nach Köln, später nach Bochum, wo du ihn auch getroffen hast. Du hast im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass man Leo Kofler in der Zeit, die dann eben im Westen folgt, dass man ihn da gut und gerne als Vater der 68er bezeichnen kann. Welchen Einfluss hatte denn sein Denken, sein Wirken auf junge politische Generationen in der Nachkriegszeit? Was war da das Interessante an ihm, was ihn zu einer wichtigen Figur dann vielleicht gemacht hat?
Zweierlei. Er hat auf die 68er als 68er intellektuell wenig gewirkt, bemerkenswert wenig gewirkt. Das ist, muss man auf jeden Fall feststellen. Seine Schriften sind so gut wie gar nicht rezipiert worden. Also was die unmittelbar die 68er angeht, trifft man da erstmal auf eine Leerstelle. Aber interessanterweise, wenn man das größere Bild in den Blick nimmt, in den 50er Jahren spielt er eine unglaubliche Rolle. Und dort wurde er auch rezipiert und behandelt. Und das hatten wir in der Tat schon mal in einem früheren Gespräch ja hier. Es gibt sozusagen eine kleine Vorrevolte vor 68, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, vor allen Dingen Westdeutschland natürlich, die sogenannte 56er. Und hier in dieser Bewegung von 55 bis 58, 59, also dem, was vor Bad Godesberg, vor der sozialdemokratischen Wende stattgefunden hat, da hat Leo Kofler mit anderen zusammen, aber wesentlich auch er, eine ganz große Rolle gespielt als marxistischer Wanderprediger sozusagen. Da hat er wichtige Schriften geschrieben, die auch wahrgenommen wurden. Aber diese frühe Revolte ist in Westdeutschland auf eine besondere Art und Weise zunichte gemacht worden und dann auch vergessen worden. Und Kofler hat sich ein Stück weit dann auch oder ein großes Stück weit zurückgezogen. Also er hat das als eine persönliche Niederlage empfunden und hat dann in den Auseinandersetzungen der 60er Jahre sich weitgehend zurückgehalten von jeder politischen Strömungsarbeit. Und das war natürlich gerade die Zeit, wo im SDS 68 vorgedacht wurde. Und das ist einer der Gründe, warum er da in diesen Diskussionen kaum eine wirkliche Rolle spielt. Er war bekannt bei vielen und viele schätzten ihn alle und er publizierte auch weiter sehr originelle Werke, aber sie haben sich kaum mit diesen Werken auseinandergesetzt. Das ist ein interessantes Phänomen, was eben auch einiges über 68 aussagt, weil natürlich auch 68 seine blinden Flecken hat. Und Kofler ist einer dieser Fälle, die man sicherlich da als einen blinden Fleck ansehen kann. Das heißt, es gab einfach keine Kontinuität in der Auseinandersetzung mit ihm, was ihn natürlich auch persönlich dann später sehr enttäuscht hat als Autor.
Das finde ich interessant, das festzustellen, weil es da eine ganze Reihe von Linkssozialisten, Linkskommunisten gibt, die ja sozusagen in der Nachkriegszeit in der BRD vor allen Dingen eben in der Jugendbildungsarbeit gewirkt haben, in der Gewerkschaftsbildung oder eben Naturfreunde, Jugend, Falken, solche Gruppierungen und da eben so ein Feld vielleicht vorgeackert haben und sowas wie 68 dann vorbereitet haben, aber dann eben im Nachhinein weniger bekannt sind als andere Denker, die dann ja zu zentralen Theoretikern der neuen Linken gezählt werden. Um jetzt Leo Kofler vielleicht irgendwie so ein bisschen begreifbar zu machen oder so einen Eindruck von dem zu geben, wie er gedacht hat, was er da gemacht hat, würde ich vielleicht einfach so ein paar Stichworte mal nennen von den Sachen her, die ich jetzt bisher von seinem Werk mitbekommen habe.
Darf ich vielleicht dann kurz vorher nochmal einsteigen, weil der erste Teil, den du gesagt hast, den finde ich sehr wichtig, um den nochmal zu betonen, weil das auch wirklich ein Punkt ist, der ihn unmittelbar mit 68 verbindet. Kofler spielte, wie ich sagte, zwar keine Rolle in diesen intellektuellen Diskussionen, vor allen Dingen in den studentischen und universitären Diskussionen. Und zu großen Teilen war ja die 68er-Bewegung eine universitäre. Aber genau wie du gesagt hast, er war präsent und dort spielte er auch eine Rolle in Gewerkschaftskreisen, in diesen Jugendorganisationen, die aus der alten Arbeiterbewegung kamen, in Volkshochschulen. Er ist in den 60er Jahren, war er in ganz Nordrhein-Westfalen, nicht nur in Köln, vor allen Dingen in Köln, aber in ganz Nordrhein-Westfalen, in Essen, in Dortmund, in vielen Städten war er in Volkshochschulen, hat er Kurse gegeben. Er war in den Gewerkschaftskreisen, nie in den Führungskreisen, sondern immer unten, also in Bildungsveranstaltungen. Er hat sein Geld damit verdient, rumzureisen und Bildung zu machen. Und was hat er gemacht? Er hat natürlich die Leute in den Marxismus eingeführt, in die Gesellschaft der 60er Jahre. Das heißt, Koflers Wirken, intellektuelles Wirken, war genau in dieser Szene, die eben nicht studentisch und universitär war, sondern gewerkschaftlich, wo Lehrlinge sich tummelten und Leute über den zweiten Bildungsweg. Und in diesen Kreisen hat er eine nachweisbare, großen Einfluss gehabt, auch noch in den 60er Jahren und dann auch zu 68. Also auch hier, er ist sozusagen er ist einer der Beispiele, wie dieses andere 68, eben das nicht studentische 68, sich politisiert hat. Und in diesem Kontext spielte Kofler eine auch persönlich sehr entscheidende Rolle. Das wollte ich einfach nochmal stark betont haben, weil das eben auch den Nachgeborenen, uns Nachgeborenen ja nun kaum noch präsent ist, wie stark eben 68 nicht nur eine studentische Bewegung war, sondern eben auch eine breite Volksbewegung in gewissem Sinne, vor allen Dingen auch in jungen Arbeiterschichten. Und da hat Kofler gewirkt.
Ist ja vielleicht auch ein Anlass, sich sowieso zu vergegenwärtigen, wie wichtig so Bildungsarbeit jenseits der Akademie auch ist und dass das durchaus auch von Bedeutung sein kann.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn wir uns vielleicht nochmal so zentrale Theoreme von Leo Kofler anschauen, dann ist mir so aufgefallen, was er so bespricht und was so Themen sind seiner Texte. Dann würde ich sagen, es geht ihm um die Zwänge des Spätkapitalismus. Also Spätkapitalismus ja eh ein zentraler Begriff der neuen Linken. Er hat über den subjektiven Faktor nachgedacht. Also welche Rolle spielt das Subjekt in der Geschichte, das subjektive Handeln, das Bewusstsein? Und er hat auf dem Feld des Marxismus philosophische Themen bearbeitet. Du hattest die Dialektik schon erwähnt, aber auch zentral ist ja die Ästhetik für ihn gewesen. Und all das sind ja Themen, von denen man sagen könnte, das verbindet ihn ja eigentlich mit einer Strömung, die in der Zeit dann ebenfalls wichtig geworden ist, nämlich mit der sogenannten Frankfurter Schule, also den Denkern um das Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Welches Verhältnis hatte er denn da zu den Frankfurtern vielleicht?
Er kannte sie, das muss man vorab sagen, schon sehr früh seit den 50er Jahren. Also er hatte in den 50er Jahren Kontakt. Er gehörte in dieses Milieu hinein. Er ist ja auch ideengeschichtlich ein Teil dieses westlichen Marxismus, wie man so nennt, dessen Teil auch die Frankfurter Schule ist. Das heißt, er hatte einen Kontakt nicht nur zu Horkheimer und Adorno am Anfang Mitte der 50er Jahre, sondern wichtiger noch, er hatte einen sehr intensiven Kontakt zum SDS in Frankfurt in den 50er Jahren. Das heißt, die große sogenannte zweite Generation der Frankfurter Schule, die Leute um Oskar Negt, Alfred Schmidt und all die anderen, das sind Leute, die, und das ist auch ein Kuriosum, sozusagen ihren Marxismus in den Jahren 55, 56, 57, 58 interessanterweise nicht von Horkheimer und Adorno gelernt haben, sondern von Leo Kofler, der regelmäßig nach Frankfurt kam und dort Vorlesungen hielt. Und insofern gibt es hier einen direkten persönlichen Zusammenhang. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, es gibt auch einen ideengeschichtlichen Zusammenhang. Beide Strömungen sind sozusagen Teil der großen Familie des sogenannten westlichen Marxismus. Aber in der Tat, auch das ist eine Besonderheit und das ist eine entscheidende Besonderheit, weil sie für mich wesentlich dafür ist, dass Kofler in den 60er Jahren kaum noch rezipiert wurde. Er war eben jemand, der gerade weil er diesen Frankfurtern und der kritischen Theorie in einem gewissen Sinne nahe stand, sich es aber nicht nehmen ließ, eben die auch philosophisch sehr früh zu kritisieren und zwar sehr scharf zu kritisieren. Er war damit in vielem nicht einverstanden und er ist einer der frühesten, der Anfang der 60er Jahre dann auch wirklich diese beginnende, also als kritische Theorietradition, so wirkmäßig beginnende Tradition sehr scharf kritisiert hat. Und damit hat er es sich natürlich verscherzt bei den jungen Intellektuellen, die dann eben die Vordenker quasi der 68er Revolte wurden. Also hier ist seine Auseinandersetzung, seine kritische Auseinandersetzung, seine scharfe kritische Auseinandersetzung mit dieser Frankfurter Schule ein entscheidender Punkt auch des Bruchs im Übergang zu den 60er Jahren und warum er dann in den 60er Jahren quasi links oder rechts, je nach wie man das betrachten möchte, liegen gelassen wurde.
Aber welche Punkte hat er denn an den Frankfurtern zu kritisieren gehabt?
Es ist heute bekannt oder häufig wird das auch angeführt, diese klassische Kritik des Hans-Jürgen Krahl, nachdem Adorno 1969 gestorben ist und der dann in so zwei Texten seine eigene Tradition, er war ja ein Frankfurter durch und durch, der Hans-Jürgen Krahl sozusagen scharf kritisiert hat, wo er die kritische Theorie des politischen Fatalismus, des Pessimismus und des fehlenden Zugangs zur politischen Handlung und damit auch natürlich verbunden einem falschen Marxismusverständnis, in Teilen falschen Marxismusverständnis kritisiert hat. Diese Kritik ist sehr bekannt. Das Interessante ist, es ist fast dieselbe Kritik, die Leo Kofler gehabt hat, und zwar 5 Jahre vorher. Also er hat schon vor 65 in den Jahren 62 bis 65 genau diese Punkte eigentlich versucht zu kritisieren und hat gesagt, natürlich haben sie große Verdienste als Erneuerer der marxistischen Theorie, aber diese Erneuerung für Kofler ging nicht weit genug, weil sie eben nicht interessanterweise auch die praktische politische Frage gestellt haben, was daraus folgt und weil er von Anfang an kritisiert hat, diesen leicht kokettierenden, verzweifelnden Pessimismus, den Adorno immer an den Tag gelegt hat. Und er hat immer gesagt, hier kippt quasi eine emanzipative Theorie, kippt in eine nihilistische, hat er in diesem klassischen bösen alten Wort gesagt, um. Und für ihn war die praktische Konsequenz dieser kritischen Theorie oder seiner Kritik war sozusagen immer das Denken von schon früh eben von Jürgen Habermas, wo er gesagt hat, das kommt dabei raus. Es kommt sozusagen ein junger Liberaler, latent auch Antimarxist wie Habermas dabei raus, wenn man nicht wirklich sozusagen im klassischen Sinne des revolutionären Marxismus denkt. Das hat er schon interessanterweise eben vor 65 kritisiert Und das, er kam also zu früh mit seiner Kritik, aber im Grunde genommen geht es in dieselbe Richtung. Es ist eine Form der Ideologiekritik der Frankfurter Schule gewesen, die man später durchaus auch von Kral und anderen kennt, die aber eben bis dahin nicht dann wahrgenommen wurde und auch mit denen sie nicht umgehen konnten.
Ich würde abschließend gerne nochmal auf die Aktualität des Denkens von Leo Kofler zu sprechen kommen. Ich finde das eigentlich immer so ein bisschen wunderlich oder lustig auch oder ja wie so eine Art Zynismus der Geschichte auch, wenn man merkt, die neuen Linken von damals und auch Leo Kofler sprachen vom Spätkapitalismus, dass sie davon sprachen, ist jetzt schon 50 Jahre her. Ist die Frage, was dieses Spät dann bedeutet, hat er entweder eine lange Ausdauer dieser Spätkapitalismus oder er ist inzwischen schon in eine andere Phase übergegangen. Wenn man mit so einem Denker sich wie Leo Kofler beschäftigt, was ist denn deines Erachtens dann das Aktuelle daran? Wo hilft es uns vielleicht, heutige Verhältnisse da verstehen zu können?
Das ist natürlich auch eine sehr große und schwierige Frage, weil generell gilt, vergangene Denker, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes tote Denker, sind schwierig eins zu eins ins Heute zu übersetzen, weil man muss ja eine Vermittlungsarbeit leisten. Und da gibt's natürlich auch unterschiedliche Zugänge. Also ich finde generell, muss man natürlich sagen, wenn man seine eigene Vergangenheit oder das Gewordensein des Heute sozusagen nicht im Kopf hat, auch nicht versteht, dann fehlt einem eine entscheidende Dimension. Insofern ganz defensiv gesagt, erstmal, man muss natürlich seine eigene Vergangenheit kennen. Und zu dieser Vergangenheit gehört eben nicht nur Adorno, sondern da gehören auch viele andere Denker und auch viele andere Bewegungen als die 68er-Bewegung. Kofler ist natürlich jemand, der aufgrund seines Lebens und auch dann seines Werkes ein deutliches Zeichen dafür ist, dass es auch andere Traditionen, andere Wege gab, durchaus in Parallelität, aber in vielem auch eigenständig. Also das ist schon mal das Erste. Insofern würde ich auch immer davor warnen, allzu schnell sozusagen von gestern auf heute zurückzuschließen. Aber es ist schon interessant, wenn man dann ins Detail geht, seine Schriften zur marxistischen Theorie beispielsweise. Also natürlich kann man da das ein oder andere kritisieren als veraltet, aber im Kern sind es dieselben Diskussionen, die man heute führt. Seine Diskussionen er hat ein dickes Buch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft geschrieben, nicht nur als Geschichtswerk, sondern auch als eine Ideengeschichte. Und was er über das Verhältnis von Liberalismus und Demokratie, über das spannungsreiche Verhältnis schreibt, ist unglaublich aktuell. Im Moment diskutieren wieder viele sozusagen, wie kritisiert man den Liberalismus eigentlich richtig, der ja an sich eine historisch fortschrittliche Bewegung ist, aber offensichtlich auch repressive Herrschaftszüge hat. Und genau diesen Widerspruch hat Kofler schon vor 50, 60 Jahren sehr genau aufgearbeitet. Und das ist ausgesprochen aktuell in meinen Augen. Seine Kritik am ethischen Sozialismus, den er damals in den 50er Jahren an der SPD festgemacht hat, den findet man heute an anderen Strömungen, aber sozusagen ein Sozialismus, der nur aus Ethik sich bezieht. Da hat er scharfe Kritiken formuliert, die unglaublich aktuell sind in meinen Augen. Seine Stalinismuskritik, wir haben sie angesprochen, wird, finde ich, fast erst heute richtig verstanden, weil er zum ersten Mal auch eine Ideologiekritik geliefert hat, die eben stalinistisches Denken auch jenseits des historischen Stalinismus verorten kann und aufdecken kann. Also in vielen Punkten haben wir eine unglaubliche schon Aktualität. Natürlich kann man das nicht eins zu eins lesen, aber man ist verblüfft, wie aktuell vieles ist. Und umso verblüffter ist man natürlich, dass das so wenig diskutiert wird. Das betrifft auch Kofler, dann natürlich auch andere, aber vor allen Dingen Kofler. Also hier gibt es eine Menge durchaus auch Aktualisierungspotenzial meines Erachtens. Der letzte Punkt, um einen wichtigen Punkt zu nennen für Kofler, was Kofler gemacht hat, was viele andere nicht gemacht haben, die meisten nicht gemacht haben, auch die meisten Marxisten sich gesperrt haben. Kofler hat an einer marxistischen Anthropologie gearbeitet, also hat über Menschenbilder nachgedacht und über die Notwendigkeit, sich mit Menschenbildern auseinanderzusetzen. Und damit ist er auf sehr scharfe Kritik gekommen. Da gibt es in der Tat viele Auseinandersetzungen mit ihm. Die meisten sind in meinen Augen falsch. Und wir haben erlebt, wie in den 80er, 90er Jahren dieser Neoliberalismus mit seinem sozialdarwinistischen Denken hochgekommen ist. Und genau das hat Kofler schon vorher in den 50er, 60er Jahren sozusagen antizipiert. Und hier das zu thematisieren, ist natürlich unglaublich aktuell. Also darüber zu reden, was ist eigentlich der Mensch? Also was ist Emanzipation des Menschen? Was hat das mit nicht nur mit der Geschichte zu tun, sondern was hat das mit der Anthropologie zu tun? Das ist eine unglaublich aktuelle Diskussion in meinen Augen, weil der Neoliberalismus sehr stark mit anthropologischen Argumenten arbeitet, immer nach dem Motto, so ist der Mensch und der Mensch ist eben so, da kann man nicht raus und so. Und das hat Kofler sehr scharf kritisiert und auf die Spitze so getrieben in der Kritik. Da kann man, denke ich, eine ganze Menge von ihm lernen heute.